Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen aus der Bergpredigt. Am vergangenen Sonntag hörten wir anhand des Gebotes, du sollst nicht töten, dass es im Reich Gottes ausgeschlossen ist, die Gebote auf eine rechtliche Ebene zu verschieben, dort gewissermaßen zu deponieren. Bei den Geboten geht es immer um uns, um unser Herz, um Ethik. Und mit der gleichen Thematik fahren wir heute fort. Und zwar hören wir heute auf das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen und wie Jesus selbst es auslegt. Und wir hören dazu Matthäus Kapitel 5 und lesen Matthäus 5, 27 bis 32. Wir hören das Wort des Herrn. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass du eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Es ist interessant, dass diese beiden Gebote, du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen, nicht nur hier in Matthäus 5 zusammenstehen, sondern auch im Jakobusbrief. Wir haben es eben gerade gelesen. Auch da nimmt Jakobus diese beiden Gebote heraus. Du sollst nicht Ehe brechen und dann du sollst nicht töten. Jakobus schreibt, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar die Ehe nicht brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Bleiben wir mal einen Augenblick bei diesem Begriff Gesetz der Freiheit. Unmittelbar vorher hatte Jakobus in Vers 8 auch von dem königlichen Gesetz gesprochen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenig später spricht er von dem Gesetz der Freiheit, durch das wir gerichtet sind. Bitte überlesen wir das einmal nicht. Gesetz und Freiheit ist im Neuen Testament kein Gegensatz. Warum nicht? Einfach deswegen, weil du nicht dann frei bist, wenn du tun kannst, was du willst, sondern frei bist du dann, wenn du das tust, das tun darfst, wozu du von Gott geschaffen worden bist. Und jedes Verhalten, unser Verhalten, das sich gegen den Zweck unseres Geschaffenseins richtet, wir sind im Bild Gottes geschaffen, ist im Licht der Heiligen Schrift nicht Freiheit, sondern Versklavung. Der von Gott abgefallene Mensch lebt in der Versklavung seiner Lebensgier, seiner Lüste und Begierden. Und wenn du deinen Leidenschaften folgst, dann bist du, so sagt es Gott in seinem Wort, nicht frei, sondern du bist ein Diener des Fürsten dieser Welt, des Teufels. Übrigens sind die Gebote Gottes nicht erst im Reich Gottes, das Jesus gebracht hat, ein Gesetz der Freiheit. Bereits in der Einleitung zu den 10 Geboten stellt Gott sich vor als der Gott, der die Menschen aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat. Und danach kommen die Gebote. Gott gibt seine Gebote als Befreier, als der, der Menschen aus der Sklaverei des Menschen durch den Menschen befreit hat und befreit. Und dies hat bis zum heutigen Tag Gültigkeit für jedes Gemeinwesen. Eine Gesellschaft, die sich von den 10 Geboten Gottes abwendet, wird nicht, wie sie sich vielleicht selbst einbildet, frei. Sie wird nicht emporsteigen in eine lichtende Freiheit. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Eine Gesellschaft, die sich von Gott und seinen Geboten abwendet, gerät unter das Gesetz des Dschungels und das heißt unter das Gesetz des Stärkeren. Und schlussendlich geht eine solche Gesellschaft kaputt. Darauf macht der Apostel Paulus einmal aufmerksam. Anhand des Gebotes, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und er fügt hinzu, schaut mal, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Nämlich, auf dass du lange lebst auf Erden. Im Umkehrschluss heißt das nämlich, eine Gesellschaft, in der Vater und Mutter nicht mehr geehrt werden, in der Vater und Mutter nicht mehr als Autorität anerkannt werden, sondern verachtet werden. Eine solche Gesellschaft wird nicht lange leben auf Erden, sie wird zugrunde gehen. Diese Wahrheit könnte man an jedem der 10 Gebote durchbuchstabieren. Diese Wahrheit gilt auch für das Gebot, auf das wir uns heute konzentrieren. Du sollst nicht Ehe brechen. Jede Gesellschaft, in der im Bereich der Sexualität die höchste Maxime, die höchste Norm ist, alles ist erlaubt, ist spätestens nach 3 Generationen zugrunde gegangen. Das haben Kulturphilosophen schon Ende des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts immer wieder verfolgt an verschiedenen, vor allen Dingen an der römischen Gesellschaft. In diesem Abschnitt aus der Bergpredigt, dem es um das Gebot geht, du sollst nicht Ehe brechen, wendet der Herr sich erneut gegen die jüdische Tradition und gegen das, was die Rabbinen lehren. Das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wurde von den Alten so ausgelegt, dass sie sagten, ja, Ehe brechen nicht, aber wer seine Frau wegsendet, der muss ihr einen Scheidebrief geben und dann ist alles paletti. In diesem Denken galt Ehebruch dann als korrekt, als juristisch unanfechtbar, wenn man es mit einer formalen Ehescheidung verknüpft. Merken wir, auch dieses Gebot Gottes wie schon am letzten Sonntag, es wird von Menschen sehr gerne verrechtlicht. Man meint damit, das Gebot Gottes auszutricksen. Vielleicht ein Beispiel aus der Gegenwart. Im Iran zum Beispiel ist Ehebruch strikt verboten. Darauf steht die Todesstrafe. Aber dort gibt es die Möglichkeit nicht nur, dass ein Mann 4 Frauen gleichzeitig heiraten kann, sondern es besteht auch noch die Möglichkeit einer sogenannten Zeitehe. Das heißt, der Mann kann dort eine Frau, sagen wir, für 1 Stunde heiraten, in Anführungsstrichen. Und dann geht man zu den Mullahs und lässt sich eine entsprechende Bescheinigung aushändigen. Und dann ist alles, was in dieser 1 Stunde geschieht, in Ordnung. Man hat ja die entsprechenden Papiere. Nicht ganz so verdreht war es im Judentum. Aber auch für die Juden war klar, wenn eine Ehescheidung korrekt vollzogen ist, formal korrekt vollzogen ist, ist diese Form des Ehebruchs erlaubt. David schreibt einmal in Psalm 51, den er bekanntlich nach seinem Ehebruch mit Batseba verfasst hatte, und nachdem der Prophet Nathan zu ihm gekommen war, dass es Gott um Wahrheit im Verborgenen geht. Oder Wahrheit im Innersten. Eigentlich steht das sogar im Hebräischen, Wahrheit in den Nieren. Das meint so viel wie in den Empfindungen. Darauf folgt dann die flehende Bitte dieses Ehebrechers, wasche du mich, so werde ich weißer als Schnee. Auch in diesem Abschnitt aus der Bergpredigt leuchtet der Sohn Gottes hinein in unser geheimes Leben, in unsere Fantasie, in unsere Worte und in unsere versteckten Handlungen. Und damit leuchtet der Heilige Geist hier hinein in das Gebiet des Außenstehenden, das den anderen in der Regel verborgen ist. Ihr Lieben, klar ist, dass nirgendwo so eng man mit einem anderen Menschen verbunden ist wie in der Ehe. Selbst die Blutsbande, so sagt die Heilige Schrift, zwischen Eltern, etwa zwischen Mutter und Kindern, treten hinter die Bindung zurück, die eine Ehe ausmacht. Auf diesen Umstand weist die Heilige Schrift gleich am Anfang hin. Darum wird ein Mann, eine Frau sowieso damals, Vater und Mutter verlassen und die beiden werden ein Fleisch sein. Mehr noch, die Ehe ist die menschliche Grundbeziehung. Sie ist die engste Beziehung unter Menschen überhaupt. Insofern bauen alle anderen menschlichen Beziehungen auf der Ehe auf. Alle anderen Beziehungen orientieren sich auch, wie auch immer, an dieser Ehebeziehung. Die Ehebeziehung wiederum ist verankert, muss verankert sein in der Beziehung zu Gott, zu Christus. Nicht ganz unvermittelt eigentlich. In Epheser 5 hat Paulus über die Ehe gesprochen, sagt er auf einmal, dieses Geheimnis ist groß. Also mit anderen Worten, Ehe versteht man eigentlich nicht. Ja? Ich aber sage es in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Mit anderen Worten, was eine Ehe ist, wie die Beziehung in einer Ehe aussieht, das weißt du erst, wenn du gelernt hast, die Beziehung zwischen Christus zu seiner Gemeinde und seiner Gemeinde zu Christus nachzuvollziehen. Und wenn bei dieser wichtigsten menschlichen Beziehung, also der Ehe, der Bezug zu dem dreieinen Gott fehlt oder zerstört ist, dann geht es mit der Institution der Ehe bergab. Und es geht dann auch, es ist nur eine Frage der Zeit, auch mit den anderen Ordnungen des menschlichen Lebens bergab. Wir können das jetzt nicht lesen, aber ich empfehle Römer 1, 18 bis 27 darauf zu lesen. Da wird das erklärt. Abfall von Gott, Abwendung von Gott führt zu einer Zerstörung, zu einem Kaputtmachen auch der menschlichen Beziehungen. Und umgekehrt gilt, wenn in einem Gemeinwesen, etwa auch hier in einer christlichen Gemeinde, die Ehen, die Familien intakt sind, dann hat das gesundmachende Auswirkungen auf sämtliche weitere Beziehungen hier in einer Gemeinde oder auch sonst wo. Es ist einfach so. Und übrigens ist das auch der Grund, warum Predigten, die über die Ehe gehen oder über Sexualität gehen, weitergefasst, keineswegs nur für die Verheirateten von Bedeutung sind. Auch bei solchen Predigten ist immer die gesamte Gemeinde gemeint. Und wenn David in Psalm 51 davon spricht, dass es Gott um Wahrheit im Verborgenen geht, im Innersten, eigentlich in den Nieren, dann heißt das für uns heute, dass bei dieser Wahrheit im Verborgenen die Verheirateten voranzugehen haben. Der Grund dafür ist, dass sie die Bevorrechtigten sind, und zwar deswegen, weil sie von Gott, dem Herrn, einen Lebenspartner begonnen haben. Als ich einmal vor Jahren, schon Jahre her, den Begriff Bevorrechtigte im Blick auf das Verheiratetsein in einem kleinen Kreis erwähnte, machte jemand die Bemerkung, Sie kennen meine Frau nicht. Das sollte witzig klingen. Aber abgesehen davon, dass es ungebührlich ist, bleibe ich bei dieser Feststellung. Verheiratete sind die Bevorrechtigten. Und ich sage das hier aus dem Blickwinkel der Einsamen, der Alleinstehenden. Übrigens ist mir schon vor längerer Zeit aufgefallen, dass sich gerade Alleinstehende wissen, schrecklich darüber aufregen können, ja geradezu erbost werden, wenn sie beobachten, dass Verheiratete mit ihrer Ehe schludrig oder gleichgültig umgehen. Diese emotionale Reaktion rührt nicht daher, dass diese Leute neidisch sind auf die Ehe der anderen. Vielmehr werden sie böse, wenn sie wahrnehmen, wenn sie das beobachten, wie gedankenlos Ehemänner ihre Ehefrauen behandeln oder auch wie hinterhältig Ehefrauen ihre Männer auszumanövrieren versuchen. Ich erwähne das hier lediglich, um deutlich zu machen. Alle menschlichen Beziehungen orientieren sich an der Ordnung der Ehe. Und auch Kinder sind am glücklichsten nicht dann, wenn sie permanent alle ihre Wünsche erfüllt bekommen. Das ist vielfach lediglich ein Ersatz, ein Surrogat. Sondern wenn sie beobachten, Papa und Mama, die mögen sich wirklich. Sie haben sich wirklich gern und umgekehrt. Ihr Lieben, wie schlimm ist es? Was für ein Horror ist es gerade für Kinder, wenn die Ehe ihrer Eltern zerbricht? Es gibt Situationen, ja, in denen man es als peinlich empfindet, wenn Verheiratete sich öffentlich mit Aufmerksamkeiten bedenken. Und das Argument lautet dann meistens, Vorsicht, auch in einer Gemeinde, pass auf, dein Verhalten könnte für Alleinstehende irgendwie schmerzhaft sein. Da ist viel Wahres drin. Aber ich will hier auch einmal das Umgekehrte betonen. Junge Leute, nicht Verheiratete, Alleinstehende, Verlobte, Kinder, ja alle Menschen profitieren sehr davon, wenn sie gute Ehen beobachten dürfen. Denn davon können sie sehr viel lernen. Sicher mehr als aus dem ein oder anderen Ehebuch, obwohl diese zu lesen auch sinnvoll sind. Kurzum, wenn wir über die Ehe und über das Ehebrechen sprechen, dann geht es nicht um eine Gruppe innerhalb der Gemeinde, den Verheirateten, sondern es geht um uns alle. Und ich predige Ihnen allen das Wort Gottes aus Matthäus 5, 27 bis 32 unter dem Thema Wieder die Verlogenheit, das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, zu formalisieren. Ich wiederhole noch einmal, wieder die Verlogenheit, das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, zu formalisieren. Und ich gliedere die Predigt in drei Punkte. Der Ehebruch darf nicht veräußerlicht werden, das sind die Verse 27 und 28. Dann zweitens, Ehebruch ist keine Kleinigkeit, sondern höchster Ernst. Und Ehebruch im Licht von Ehescheidung, die Verse 31 und 32. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, Ehebruch darf nicht veräußerlicht werden. Ich sagte es bereits, die Mann-Frau-Beziehung ist eine ganz besondere. Eine ganz besondere. Nicht? Manchmal, wenn mir verlobte Paare etwa in Ehevorbereitungskursen gegenüber sitzen, aber wohl auch, wenn Ehepaare oder ein Teil der Ehe mich am Telefon telefoniert und Fragen stellt. Ich gestehe, da kam mir schon mehrfach der Gedanke, dass uns Gott mit dieser seiner Schöpfungsordnung eigentlich ein zu großes Geschenk gemacht hat. Wir Menschen haben die Ehe aus dem Garten Eden in diese finstere Welt exportiert bekommen. Aber ist sie nicht für Gefallene, für durch und durch verderbte, egoistische Menschen ein zu großer Schuh? Schauen wir nur einmal hinein in die Neuzeit. Im 19. Jahrhundert war der Umgang der Geschlechter gekennzeichnet durch viel bürgerliche Prüderie und durch sehr förmliche Sprödigkeit. Vielfach waren diese Beziehungen unaufrichtig. Was auch immer hinter den Kulissen, sagen wir im Schlafzimmer, passierte, nach außen musste der Schein gewahrt bleiben. Im 20. Jahrhundert war dann der Umgang der Geschlechter gekennzeichnet durch immer mehr Schamlosigkeit. Das lässt sich bereits nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik beobachten. Und es ging dann über in die sogenannte sexuelle Revolution, die Ende der 60er Jahre durchbrach. Und heute im 21. Jahrhundert weiß man jedenfalls hier im Westen überhaupt nicht mehr, was eine Ehe ist. Homosexuelle Ehen, Ehe für alle, Genderdenken. Was ist eine Ehe? Aber auch die Weise, in der Ehemann und Ehefrau in der Ehe miteinander umgingen, war für viele junge Leute, namentlich in den letzten Jahrzehnten, kein Vorbild mehr. Wenn sie dann selbst vor ihrer Ehe stehen, dann sind sie vielfach hilflos, orientierungslos. Ehe, das ist bestenfalls noch so etwas wie eine Beziehungskiste. Aber es ist sicher keine von Gott gegebene Ordnung mehr. So nehmen Sie es wahr. Die Ehe, der Umgang der Geschlechter scheint auf jeden Fall nicht einfach so zu gelingen. Und deswegen mein Gedanke, ich habe ihn dann immer wieder sehr schnell verdrängt, dass dieser Bereich unser eigenes Vermögen doch übersteigt. Und wer nun ankommt und dreist behauptet, wir können oder müssten sogar unsere Sexualität sorglos bejahen, Lustgewinn sei alles, nur die Liebe zählt, Ich sage ihm einmal, der weiß nicht, worüber er spricht. Die hier geweinten Tränen, die zertretenen Lieben, es ist grauenhaft, das mit ansehen oder mit anhören zu müssen. Ganz zweifellos ist unsere Sexualität uns von Gott gegeben. Sie ist uns geschenkt, damit Mann und Frau in der Ehe voneinander genießen. Aber zuvörderst ist sie uns geschenkt, weil Gott, der Herr, uns auf diese Weise an seinem Schöpfungswerk Anteil haben lässt. Nicht durch das, was man heute als Sex haben bezeichnet, lässt Gott uns Menschen Anteil haben an dem Entstehen von Menschen, die eine unvergängliche Seele haben. Wenn ich darüber nachdenke, ich gestehe, dass ich bis zum heutigen Tag immer wieder darüber staunen muss. Was für ein Vorrecht. Mit was für einer Hoheit, mit was für einer Ehre hat Gott uns Menschen damit gekrönt, als er uns als sexuelle Wesen schuf, als Mann und als Frau, um unvergängliches Leben zu zeugen bzw. zu gebären. Und wenn man heutzutage gelegentlich liest oder auch zu hören bekommt, dass uns ja in der Bibel auch eine große Unbekümmertheit beim Thema Sexualität begegnet, dann frage ich, über welche Bibel sprichst du hier? Ich lese dann sicher eine andere Bibel. In meiner Bibel lese ich, wie wenig die Menschen gerade auf diesem Gebiet in der Lage sind, gegen die ihn oder sie verwüstenden Kräfte Widerstand zu leisten. Vermutlich wird es gerade in diesem Bereich so deutlich wie in keinem anderen, wie sehr unser Wille versklavt ist, wie unfrei wir sind. Gerade im Bereich unserer Sexualität können wir am ehesten vielleicht feststellen, wie unser gesamtes Leben von den Flammen der Hölle umzüngelt ist. Übrigens scheint das auch der Grund zu sein, warum in den apostolischen Briefen bei dem Aufzählen von Sünden, also in so genannten Reihenfolgen oder Katalogen, die Hurerei oder die Unzucht fast immer am Anfang der Aufzählung steht. Im Galaterbrief, im Epheserbrief, im Kolosserbrief. Da ist das Wort Gottes sehr realistisch. Gut, aber möglicherweise wendet man ein, aber das Hohelied Salomos, das sei doch ein Beispiel für einen unbekümmerten Umgang der Sexualität. Aber ich bitte auch hier genau zu lesen. Salomo spricht gerade in dieser Schrift von Ehe und von Heirat. Hohelied 3, Vers 11, ich zitiere. Kommt heraus, ihr Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo mit dem Kranz, mit dem seine Mutter ihn bekränzt hat, an seinem Hochzeitstag. Am Tag der Freude seines Herzens. Nicht der Kranz war der Hochzeitskranz, den Bräutigam und Braut auf ihrer Hochzeitsfeier damals trugen. Und zum Thema unbekümmert erinnere ich daran, dass auch gerade im Hohelied das Wort zu lesen ist, die Liebe ist stark wie der Tod. Das gilt auch für die unerlaubte Liebe. Mit anderen Worten, wer auf diesem Gebiet den Kampf gegen seine Versuchungen aufnimmt, der benötigt jemanden, der stärker ist als der Tod. Der benötigt jemanden, der den Tod überwunden hat. Christus. Damit ist sicher nicht alles zum Hohelied gesagt. Es bleibt ein wundersames Buch in der Heiligen Schrift. Ich selbst bin überzeugt, dass es wegen der Typologie auf die Beziehung von Gott zu seinem Volk beziehungsweise von Christus zu seiner Gemeinde in den Kanon der Heiligen Schriften aufgenommen wurde. Indem hier in diesem Buch von der Liebe eines Königs zu seiner Königin gesprochen wird, beziehungsweise im Bild eines Hirten und einer Hirtin, geht es um die Liebe Christi zu seiner Braut. Nicht als Parallele könnten wir hinweisen auf Psalm 45, in dem ja ebenfalls von der Liebe eines Königs zu seiner Königin gesprochen wird. Und diese Beziehung wird im Neuen Testament ausdrücklich auf Christus und seine Gemeinde bezogen. Nämlich im Hebräerbrief Kapitel 1 in den Versen 8 und 9. Vermutlich können wir uns diesem großen Geheimnis der Ehebeziehung, wie Paulus sie bezeichnet, überhaupt nur durch den Einstieg nähern, einen Zugang gewinnen über den Umweg der Liebe von Christus zu seiner Gemeinde. Und auch von daher können wir nur einen Zugang zum Verständnis des gesamten hohen Liedes bekommen. Aber lassen wir diese Thematik jetzt und konzentrieren uns auf Matthäus 5, in dem Jesus sagt, dass das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, bereits damit beginnt, dass man eine Frau ansieht, um sie zu begehren, weil er in seinem Herzen so bereits Ehebruch begangen hat, schließt jede Veräußerlichung dieses Gebotes aus. Eigentlich habe ich das Hohelied nur deswegen angesprochen, damit wir bei dem, was Jesus hier sagt, nicht sofort unsere Ohren auf Durchzug stellen, sondern zuhören. Wir haben auch dann zuzuhören, wenn unser Heiland einen sehr ernsten Ton anschlägt. Das tut er in den nächsten Versen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass einer deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dich zur Sünde verleitet, dann haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren gehe, als dass der ganze Leib in die Hölle fahre. Und damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt. Ehebruch, Ehebrechen ist keine Kleinigkeit, sondern höchster Ernst. Meine Frage, hören wir überhaupt noch zu? Lassen wir das, was Jesus hier sagt, überhaupt noch an uns herankommen? Dieser Abschnitt, wir kommen noch drauf, endet mit der Ehescheidung. Das ist das Letzte, was Jesus im Rahmen des Ehebrechens sagt. Wenn es bei uns nicht zu diesem Letzten gekommen ist, zur Ehescheidung, ist das nicht unser Verdienst, sondern Gottes Gnade. Was Jesus uns in diesen Versen zunächst einmal sagt, ist, es gibt im Reich Gottes, hören wir gut zu, keinen Platz für Aufreißer, für Casanovas, für Weiberhelden, für Charmeure oder für vermeintlich selbsternannte Frauenversteher. Und auch das Umgekehrte gilt im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es für Mädchen und für junge Frauen keinen Platz mit gewagten Kleidungen, wenn man manche Fummel überhaupt noch als Kleidung bezeichnen will. Nach dem Sündenfall hat Kleidung jedenfalls die Funktion zu bedecken, das heißt zu verbergen. Sie hat nicht die Funktion zu verführen oder zu verlocken. Und Bedeckung, der Zweck der Kleidung nach dem Sündenfall ist das Gegenteil davon, dass man seine Nacktheit oder die eigenen Reize kleidet. Jesus Christus jedenfalls weist auf dem Gebiet der Sexualität nicht nur jedes vermeintliche Mutigsein zurück, sondern er fordert hier dazu auf diesem Gebiet die Sünde selbst aus dem Einzugsgebiet, aus dem Umfeld zu verbannen. Wie als ich Teenager war, schon länger her, Ende der 60er Jahre, da kamen gerade die Miniröcke auf. Wenn man sich dagegen aussprach, dann musste man mit einem hochnäsigen Lächeln rechnen und man hatte sich anzuhören, man sei sexuell verklemmt. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber ich habe den Eindruck, dass die jetzige Generation zumindest wieder mehr eine Ahnung davon hat, dass es eigentlich zwischen den Geschlechtern anders zugehen muss, auch wenn vielfach leider viele in der christlichen Gemeinde noch nicht die Kraft haben, daraus die Konsequenzen für ihre Kleidung zu ziehen. Aber angesichts all der zerbrochenen Beziehungen scheinen sie zumindest empfänglicher zu sein, ihr eigenes Outfit oder ihr Verhalten zu überprüfen. Psalm 110 ist ja der Psalm, der im Neuen Testament so häufig zitiert wird wie kein anderer. Lesen wir in Vers 3, ich zitiere, dein Volk ist willig, am Tage deiner Macht, also wenn du geehrt wirst, wenn du gepriesen wirst, Herr, in heiligem Schmuck oder in heiliger Pracht tritt deine Jugend hervor. Hier ist davon die Rede, dass wir in heiligem Schmuck oder in heiliger Pracht vor Gott in den Gottesdienst treten. Von zerrissenen Jeans, tiefen Dekolletés oder nabelfreien Tops steht nichts da. Bitte lasst uns nicht die Nase rümpfen, wenn der Herr gerade das Lebensgebiet der Sexualität mit solch eindringlichen Warnungen umgibt. Wir benötigen sie, wirklich, wir alle, sowohl Männer als Frauen. Dass der Herr es hier ernst meint, wird daran deutlich, dass genau wie in Matthäus 5, Vers 22, also bei dem Gebot, du sollst nicht töten, der Herr auch in diesem Zusammenhang auf die Hölle hinweist. Wenn Jesus davon spricht übrigens, dass wir gegebenenfalls unser Auge ausreißen sollen oder unsere Hand abhacken sollen, dann ist das selbstverständlich kein Aufruf zur Selbstverstümmelung, wie es etwa auch noch der Kirchenvater Origenes meinte, auslegen zu müssen. Vielmehr geht es dem Sohn Gottes hier um ein radikales Nein sagen zur Sünde. Ähnlich wie es auch Paulus ja schreibt, etwa im Kolosserbrief, wenn er sagt, tötet daher die Glieder, die auf Erden sind. Dann fängt er an, Unzucht als erstes, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und auch die Habsucht, die Götzendienst ist. Töten, spricht vom Töten. Oder Galater 5, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wir würden vermutlich alle denken, es ist doch eine Kleinigkeit, eine Frau anzusehen und ihrer zu begehren. Jesus sagt jedenfalls, damit betrittst du ein Minenfeld, auf dem ein Kampf auf Leben und Tod tobt. Übertreibt der Herr hier? Namentlich in den letzten Jahrzehnten meinte man, ohne diese Warnung auskommen zu sollen.
Überzeugt uns das Resultat? Das ist kein Geheimnis.
Dass junge Leute, die in ihrer Jugend so ziemlich alles im Bereich der Sexualität ausprobiert haben, dann gar nicht mehr in der Lage sind, jemandem wirklich noch Vertrauen zu schenken. Bindungsunfähig sind sie geworden.
Dann geht Jesus weiter. Ehescheidung. Die Verse 31 und 32.
Der Sohn Gottes wendet sich in diesem Abschnitt nicht nur an Menschen, die mit ihrer Sexualität gedanklich oder praktisch leichtfertig spielen, sondern er wendet sich auch an Menschen, die emotionslos kühl und abgebrüht erklären Ehebruch. Das ist dann legal, wenn man die Sache juristisch in trockene Tücher wickelt. Also konkret, man hat eine andere oder einen anderen gefunden, dann könne man in der Öffentlichkeit erklären, man habe sich mit seinem bisherigen Ehegatten auseinandergelebt. Und das sei dann die Basis, um nach einem sogenannten Trennungsjahr eine juristisch korrekte Ehescheidung durchführen zu dürfen. So gibt man es dann zu Protokoll. Im Judentum erklärte man, Ehebruch ist dann legal, wenn man seiner Frau einen Scheidebrief überreicht und sie mit diesem Papier wegsendet. So sagten es die Alten. Jesus zitiert es hier, Vers 31. Wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Punkt. Ich komme gleich darauf zurück. Aber kommen wir mal zu heute. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der schon seit Jahrzehnten die Ehescheidung massivst erleichtert wurde. Kein Gericht fragt heute mehr nach der Schuld. Statt des Schuldprinzips gilt seit ungefähr 50 Jahren in Deutschland das sogenannte Zerrüttungsprinzip. Das heißt, vor Gericht geht es gar nicht mehr um die Ehe an sich, sondern um Fragen wie Kindergeld, gemeinsames Sorgerecht und die damit verbundenen Regelungen von Besuchszeiten. Der gesellschaftliche Makel ist beim Thema Ehescheidung weg. Jesus sagt hier, Ehescheidung ist auch dann Ehebruch. Es ist auch dann eine Schande, wenn ein staatliches Gericht diese Prozedur erleichtert oder formalisiert. So haben schon die Juden argumentiert. Sie beriefen sich für den Scheidebrief auf 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4, wir lasen es vorhin. Ihr Lieben, wenn wir diese Verse einmal genau lesen, und ich empfehle es, nochmal zu Hause zu tun, dann hat Mose hier keineswegs die Ehescheidung eingeführt. Er hatte sie noch nicht einmal erlaubt. Es geht hier um folgende Situation. Ein Mann heiratet eine Frau, wenn er etwas Schandbares an ihr gefunden hat, entlässt er sie mit einem Scheidebrief. Sie heiratet dann einen anderen, aber auch der entlässt sie oder stirbt. Und dann kann sie nicht, das ist die Aussage, zu ihrem ersten Mann zurückkehren. Das ist die Botschaft. Ehe ist kein Taubenschlag, wo du mal zu ihr kommen kannst und dann wieder weggehen kannst. Jesus erklärt den Schriftgelehrten, den Pharisäern, was die Absicht dieser Anweisung ist. Er sagt, angesichts der Sündhaftigkeit, oder wie er sagt, angesichts der Herzenshärtigkeit von uns Menschen hat Gott gesagt, wenn es zu einer Trennung von Mann und Frau kommt, Ehemann und Ehefrau kommt, dann soll der Mann der Frau einen Scheidebrief geben. Hier wird nicht die Ehescheidung gut geheißen. Aber wir müssen ja auch mit Notsituationen, auch in einer Gemeinde übrigens, umgehen. Der Scheidebrief war also nicht etwas Gutes. Und schon gar nicht hatte Gott mit dem Scheidebrief die Ehescheidung erlaubt. Es ist eine Notverordnung angesichts dessen, wie wir sind in unserer Herzensfertigkeit. Nichts anderes. Juden lasen 5. Mose 24 so, dass sie sagten, naja, wenn ich meiner Frau einen Ehescheidungsbrief gebe, dann ist die Sache geritzt. Sie lasen das Wort Gottes Interesse geleitet, so wie sie es gerade brauchten. Und übrigens, diese Einstellung war auch anfangs bei den Jüngern Jesu vorhanden. Sie war tief in der Gesellschaft drin. Lesen Sie mal Matthäus 19, die Verse 1 bis 10. Da kommt das deutlich zum Ausdruck und die Jünger sagen, wenn ein Mann solche Pflichten gegenüber seiner Frau hat, ist gar nicht gut zu heiraten. Fangen das gar nicht erst an. Anhand der Art und Weise, wie die Juden mit der Anordnung des Ehescheidungsbriefes umgingen, wie gesagt, den Gott wegen der Herzensherzigkeit angeordnet hatte, kommt auch die ganze Verlogenheit, die Unredlichkeit auf, in der die Geschlechter miteinander umgehen und umgingen. Und hier namentlich der Frau bei dem Mann gegenüber der Frau. Im Judentum konnte eigentlich nur der Mann die Ehescheidung einführen, aber nachher im römischen Recht, das lesen wir etwa in Markus 10, konnte es dann auch die Frau. Jesus sagt dazu, wer die Ehe leichtfertig, also so wie es damals bei den Juden üblich war, löst, also nicht den Fall von Hurerei, den nimmt er ausdrücklich aus, sondern leichtfertig, der begeht Ehebruch. Der Herr sagt sogar, Ehebruch begeht auch derjenige, der eine Geschiedene heiratet. Denn wer eine Geschiedene heiratet, macht Versöhnung mit ihrem Ehemann und die Wiederherstellung der Ehe unmöglich. Und ich habe es schon mehr als einmal wahrgenommen, dass Geschiedene nach ihrer Ehescheidung ihre Lebenssituation als ein Schneiden in ein lebendes Holz erfahren haben, im Nachhinein. Nicht ganz gewusst waren anfangs genug Ratgeber da, die etwa dem Mann oder auch der Frau einflüsterten, das kannst du mit dir nicht machen lassen, das kannst du dir nicht bieten lassen. Aber nach der Ehescheidung waren diese Ratgeber weg. Ein Eheband ist stärker, als wir denken. Was auch immer eine Ehe ist, sie ist ganz sicher nicht eine Partnerschaft. Dieses Wort stammt aus dem Geschäftsleben. Sie ist auch kein Vertrag, sondern sie ist ein Bund und das heißt eine Bindung. Das heißt, eine Ehe ist alles, Kameradschaft, Freundschaft, Kampfgemeinschaft. Aber auf jeden Fall ist sie eine Einheit. Jesus sagt ja noch mehr, wer eine Frau entlässt, also sich von ihr scheidet, der macht, dass sie die Ehe bricht. Hören wir gut zu. Derjenige, der das anfängt, der hat nach wie vor eine soziale Verpflichtung. Wenn du deiner Frau leichtfertig einen Scheidebrief aushändigst, dann ist damit keineswegs für dich die Sache abgeschlossen. Die soziale Verantwortung für sie wirst du niemals los. Wenn sie sich dann in eine nächste Ehe hineinbegibt, dann heißt es,
Er macht, dass sie die Ehe bricht. Die Verantwortung des ersten Mannes bleibt. Es ist ja nicht alles geritzt.
Nach dem Scheidebrief oder nach der Gerichtsverhandlung.
Im Rahmen des Themas Ehebruch sagt Jesus, wenn nach der Ehescheidung dann eine zweite Ehe kommt, dann geht es mit dem Auflösen der Ehe weiter. Ob der Sohn Gottes damit jegliche Wiederheirat für prinzipiell ausgeschlossen erklärt. Also auch dann, wenn die Ehe total kaputt ist. Jesus fasst das ja hier und nimmt das raus als Ausnahme, den Begriff der Unzucht oder Hurerei. Das sagt Jesus nicht ausdrücklich und das wollen wir auch festhalten. Unter Hurerei oder unter Unzucht ist sicher sexuell anzügliches, unanständiges Umgehen mit dem anderen Geschlecht, also mit anderen Frauen bzw. mit anderen Männern gemeint. Aber Hurerei kann auch innerhalb der Ehe erfolgen. Und zwar dann, wenn es sich um ein fortlaufendes Herabsetzen und Erniedrigen der Ehefrau oder auch des Ehemanns handelt. Nicht erfahrungsgemäß zerstört ein Mann in der Regel eine Ehe mehr durch Anwendung direkter, brutaler Gewalt, während eine Frau eher intrigant oder hinterhältig vorgeht. Und dann kann es sein, dass das Beenden einer solchen Ehe nicht das Schneiden in ein lebendes Holz ist, sondern in das Abschneiden eines toten Astes. Aber seien wir hier nicht zu schnell. Ob dann eine Ehescheidung erlaubt ist, die zur Wiederheirat berechtigt, ist eine schwierige Frage unter Christen. Sie wird unterschiedlich aufgrund von Schriftaussagen beantwortet. Die Berg versucht sich hier an dem zu orientieren, wie die frühe Kirche die betreffenden biblischen Aussagen verstand. Man kann das in unserer Gemeindeordnung in Artikel 20 Absatz 7 nachlesen. Ich gehe darauf jetzt nicht ein. Aber ihr Lieben, wie auch immer, Ehescheidung ist ohne schmerzhafte Emotionen nicht abzugeben. Das gibt es nicht. Nicht denken wir nur an den Propheten Hosea. Er erhielt ja von Gott den Auftrag, sogar eine Hure zu heiraten. Und in seiner Ehe erlebte er eine Enttäuschung nach der anderen. Und daran veranschaulichte Gott, wie kaputt die Beziehung zwischen ihm selbst, also zwischen Gott und seinem Volk war. Durch das Buch Hosea hindurch sehen wir immer wieder, einmal sagt Gott, jetzt ist Schluss, das lasse ich mir nicht mehr bieten. Aber gleich darauf führt er gleichsam vor seiner Frau einen Tanz auf und sagt, wie könnte ich dich preisgeben? Es ist geradezu dramatisch zu sehen, wie sich diese beiden Einstellungen im Buch Hosea immer wieder abwechseln. Aber wir können von Gottes Ehe mit Israel und Christi Ehe mit seiner Gemeinde und den vielen Enttäuschungen auch lernen, und das möchte ich auch einmal betonen, dass wir die Ehe zwischen Mann und Frau nicht romantisieren sollten. Und ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Es geht in jeder Ehe mal aufwärts und dann auch wieder müssen Klippen, scharfe Klippen umschifft werden. Auch in einer Ehe ist eine Entwicklung, ein Wandel. Meine Frau und ich sind seit über 35 Jahren verheiratet. Und heute ist unser Zusammensein anders als in den Flitterwochen. Dass sich das ändert, ist keine Katastrophe. Bitte missversteht das nicht. Jedem Paar ist das Füreinander entflammt sein sehr gegönnt. Aber wenn das einmal nachlässt, heißt das nicht, dass es nun an der Zeit ist, auseinanderzugehen.
Das Zentrale in der Ehe ist nicht die Leidenschaft, sondern die Treue. Da sollten wir uns auch von irgendwelchen Hollywood-Filmen nichts vorgaukeln lassen. Denn gerade wenn wir uns hier in Illusionen hineinsteigern, lassen wir, wenn wir einmal von unserem Ehemann oder unserer Ehefrau enttäuscht sind, zu schnell los. Wenn Gott eine solche Einstellung zur Ehe hätte, hätte er uns schon längst in die Wüste geschickt. Und gerade hier ist biblische Nüchternheit gefragt. Und die können wir in unseren Ehen durchaus auch gebrauchen. Was der Sohn Gottes im Blick auf unsere Geschlechtlichkeit in der Bergpredigt sagt, das ist unerbittlich. Es liegt nicht an mir. Wehe uns, wenn wir dem, was der Sohn Gottes sagt, hier nicht unser Ohr neigen, mal wirklich zuhören. Vermutlich geschieht es in keinem Bereich unseres Lebens so häufig wie bei dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, dass wir dieses Gebot veräußerlichen, formalisieren. Jesus Christus jedenfalls macht eines deutlich. Nicht zuletzt im Bereich unserer Geschlechtlichkeit, unserer Sexualität, stehen wir vor Gott. Oder wie es mein Ethikprofessor einmal salopp formulierte und dadurch sogar vom Spiegel zitiert wurde: Es gibt für Gott keine Gürtellinie, unter der er nichts zu suchen hätte. Amen.